Hallo nach Düsseldorf. Schönen guten Tag, Herr Freier.
Guten Tag, Frau Heppold.
Die bekanntesten Terrororganisationen, über die wir ja jetzt auch immer wieder sprechen und hören, also ISIS zum Beispiel oder auch immer noch Al-Qaida, sind ja islamistisch geprägt. Welche Rolle spielt denn der Islam als Religion bei der Radikalisierung von Extremisten auch?
Wir stellen fest bei der Frage, wie Extremisten oder auch Salafisten in diese Szene hineinrutschen, dass nicht in erster Linie die Religion das Zugpferd ist, sondern die Ideologie, diese politische Ideologie, die so aus zwei Teilen besteht. Das eine ist, wir haben quasi das Gefühl von Macht und von Erfolg und können etwas erreichen. Und das zweite ist, das zieht die jungen Menschen eben in diese Szene rein, das eigene subjektive Gefühl, ich bin nicht anerkannt, die Gesellschaft will mich nicht. Und dann suchen sie eben in solchen Szenen und in solchen Gruppen Aufnahme, Anerkennung, möglicherweise auch soziale Wärme. Und dann bieten ihnen diese extremistischen Szenen auch so das Gefühl von Heldentum und von, ich kann etwas erreichen. Und das ist offensichtlich im Moment so anziehend für viele junge Menschen. Und das ist auch bedingt durch die Krise in Syrien und im Irak. Das beschleunigt das nochmal. Das ist wie ein Katalysator, dass wir im Moment sagen, wir haben eine zunehmende Gefahr, die immer konkreter wird, weil die Szene dynamisch wächst, weil sich damit das Gefährdungspotenzial verstärkt und weil bei den einzelnen Personen, das haben jetzt die Anschläge in Europa in den letzten Monaten gezeigt, das Gefährdungspotenzial bei den einzelnen Personen wird immer höher.
Sie sagen, das Gefährdungspotenzial wächst. Ist das wirklich nachweislich stärker als zum Beispiel im Vergleich zu den letzten 20 Jahren oder die Zeit unmittelbar nach dem 11. September, als wir den Terror das erste Mal so hautnah sozusagen vor die Haustür bekommen haben?
Ja. Das muss man so sehen, wenn man sich die Entwicklung anguckt, so in den letzten 10, 15 Jahren, dann ist es so, dass zunächst mal, wir haben mal so gesagt, wie so eine erste Ausreisewelle, dass junge Dschihadisten und Extremisten ausgereist sind Richtung Pakistan, Afghanistan, haben dort gekämpft und einige sind auch zurückgekehrt. Das waren Zahlen von 10 oder 15, kleine Zahlen. Heute ist das so, im Jahre 2015, dass wir insgesamt 1900 Salafisten nur in Nordrhein-Westfalen haben. Die Zahl ist in den letzten Jahren um jeweils 500 ungefähr im Jahr gestiegen. Also die am stärksten wachsende extremistische Szene. Und vor allem die Zahl derjenigen, die ausgereist sind, ist um ein Vielfaches höher als noch am Anfang des extremistischen Salafismus, so da nach 2001. Wir haben mittlerweile fast 170 Personen, die ausgereist sind. Und wenn die zurückkehren, dann sind sie sehr viel verrohter, ideologisierter und zum Teil eben auch kampferprobt und sind deswegen sehr viel gefährlicher als ein Rückkehrer, der die Nase voll hat von den Krisen und dem Krieg und hier dann nur wieder Ruhe finden will. Was besonders auffällig ist, und deswegen sagen wir, dass die Gefahr sich erhöht hat, das ist jetzt nicht nur, dass die Zahlen wachsen und dass die Krise in Syrien und im Irak eine besondere Anziehung ist für die jungen Männer, sondern dass nach den Anschlägen, insbesondere jetzt in diesem Jahr in Dänemark und auch Frankreich, dass eben diese extremistischen Salafisten sich immer stärker auch den Westen als Zielgebiet aussuchen und dabei dann auch mitkriegen, dass man auch mit wenig logistischem Aufwand und einem schnellen Zuschlagen eine hohe mediale Aufmerksamkeit erreichen kann. Das ist das genau, was Terroristen wollen. Und das wiederum führt dazu, dass es noch mal weitere Nachahmungstäter gibt, die sagen, diesen Low-Level-Angriff, also mit diesem wenigen Aufwand, das kann ich auch.
Wie hoch würden Sie die Bedrohung durch islamistische Anschläge in Deutschland aktuell denn tatsächlich einschätzen?
Ja, gibt jetzt so verschiedene Sprachgebrauch, was man sagt. Also früher haben wir zum Beispiel gesagt, die Gefahr ist abstrakt hoch. Heute würden wir sagen, sie ist auch konkreter geworden und sie ist auch gegenwärtig, sodass man sagen muss, wir müssen in den westlichen Ländern jederzeit mit einem solchen Anschlag rechnen.
In der Vergangenheit ist es deutschen Behörden ja immer wieder gelungen, islamistische Anschläge zu verhindern, glücklicherweise. So zum Beispiel bei der Sauerland-Gruppe. Spielt bei der Suche nach solchen Gruppierungen oder bei der Aufdeckung solcher geplanter Anschläge der Zufall auch eine Rolle oder ist das immer gezielt und sehr treffsicher?
Es ist nicht nur Zufall. Also man muss sagen, bei den 11 Anschlagsversuchen, die es in Deutschland gab, spielte sicherlich auch zwischendurch Glück eine Rolle. Aber ich glaube, der Kern ist ein anderer. Die Vorbereitungen noch bis vor einigen Jahren liefen über einen längeren Zeitraum mit viel logistischem Aufwand, mit der Kommunikation der Gruppen untereinander und einer längeren Planung und auch dem Versuch, Sprengstoffmittel zu beschaffen oder so etwas Ähnliches. Das heißt, Je länger eine solche Vorbereitung dauert und je mehr Personen involviert sind, desto eher besteht die Möglichkeit, dass die Sicherheitsbehörden das mitkriegen. Das war so bei den verschiedenen Zellen und Organisationen, die die Sicherheitsbehörden aufgedeckt haben. Was wir im Moment als eine größere Gefahr ansehen, das sind die sogenannten Einzeltäter. Das heißt, die Personen, die sich selbst relativ schnell im Internet radikalisiert haben, kein großes Umfeld haben, was wir dann leichter beobachten können, sondern wie so ein Amokläufer eine Tat begeht, ohne große Vorbereitung und ohne große Vorwarnung. Und das ist im Moment der Punkt, wo wir sagen, da versuchen wir zum Beispiel über das Internet herauszufiltern, welche Personen radikalisieren sich ohne Szene. Das ist eben für Sicherheitsbehörden schwerer zu beobachten.
Ich finde, die Beobachtung oder die Überwachung solcher möglicherweise radikalisierten Menschen, haben Sie ja gerade angesprochen, wie schwierig das ist. Mich interessiert tatsächlich, wie man es überhaupt schafft. Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass das viel mit Ideologisierung zu tun hat. Da passiert auch erstmal viel im Kopf. Natürlich, wie schafft man es denn, das islamische Milieu zu durchdringen oder Radikalisierung bei bestimmten Personen tatsächlich früh genug oder überhaupt früh zu erkennen?
Das eine ist, dass wir sagen, die Sicherheitsbehörden haben ja nachrichtliche Mittel. Das ist der Sinn, dass wir zum Beispiel sagen, die nachrichtlichen Mittel wie das Telefon abhören oder Observationen durchzuführen, da kann man was aufspüren. Ich glaube, dass wir im Moment mit einer ganz anderen Maßnahme versuchen, dieses Feld aufzudecken, indem wir nämlich die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, die Vereine und Verbände aufklären und sensibilisieren für das Thema und von dort dann zurückgemeldet kriegen, dass eben auch in der Gesellschaft plötzlich erkannt wird, da entsteht ja eine Szene, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat, weil man gar nicht wusste, was Salafismus ist. Und diese Informationen aus den Schulen, aus den Vereinen oder aus der Gesellschaft, die führen auch für uns dazu, dass wir weiter ermitteln können. Häufig auch, um den jungen Männern zu helfen, damit sie gar nicht erst in die Szene reinrutschen. Und wir kriegen, und das ist erfreulich, auch immer wieder Hinweise von den Eltern oder auch den Geschwistern, die plötzlich sagen, ich glaube, mein Sohn, der benimmt sich anders als sonst und spricht immer wieder davon, auszureisen, um nach Syrien zu fahren. Und das sind Informationen, die wir auch aufnehmen und wahrnehmen, um dann in diese Szene reinzugehen. Aber eben, es ist immer noch ein wichtiges Mittel, die nachrichtendienstlichen Mittel, um diese Szene zu erhellen. Und wir haben mittlerweile eine fast 10-jährige Erfahrung, wann und wo und wie entsteht Salafismus, sodass wir immer mehr und immer deutlicher erkennen, wo gerade so eine Szene entsteht.
Heute lesen wir nun gerade noch eine Meldung, dass die Bundespolizei ja eine weitere Antiterroreinheit noch bekommen soll. Eigentlich gibt es ja dafür schon eine Spezialeinheit, die GSG 9. Warum ist eine weitere Gruppe notwendig?
Ich würde nur allgemein sagen, das Erkennen von Salafismus und das Bekämpfen des Salafismus, wenn man es denn auf dieser Doppelebene macht, nämlich Prävention und Repression, ist eine sehr aufwendige Aufgabe. Und das heißt, dass dafür nicht nur Gesetze erforderlich sind, sondern auch Personal und Ressourcen. Wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben auch unsere Bereiche, die mit dem extremistischen Salafismus zu tun haben, personell aufgestockt, weil wir sagen, die Zahlen der Salafisten sind größer und da müssen die Behörden darauf reagieren und eben auch, indem sie das Personal aufstocken.
Woher kommt islamistischer Terrorismus? Was treibt ihn an und wie gefährlich ist er für die Bundesrepublik? Diese Fragen beantworten wir in unserer Themenwoche Islamistischer Terrorismus. Und heute haben wir darüber mit Burkhard Freier gesprochen, dem Leiter des Verfassungsschutzes im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Freier, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne. Auf Wiederhören.
Und die ganze Serie und alle Interviews zum Thema finden Sie natürlich wie immer auf detektor.fm.